NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. Juli 1824. In den USA werden die Ergebnisse der ersten Meinungsumfrage veröffentlicht.
Meine Damen und Herren, vermutlich hat auch bei Ihnen schon einmal an der Wohnungstür ein Mann Einlass begehrt, der von einem demoskopischen Institut geschickt war, um Sie zu befragen.
Meinungsumfragen? Was ich davon halte?
Etwa, ob Sie sich elektrisch rasieren oder ob Sie lieber den altvertrauten Pinsel an Ihrem Kinn spüren. Ob Sie gestern Rundfunk gehört haben und wenn ja, ob Ihnen die Magazinsendung am Morgen oder am Nachmittag gefallen oder nicht gefallen haben sollte.
Finde ich gut, weil am mindesten weiß man, was in den Kopf der Leute da, was da abgeht so.
Well, ich frag dich noch einmal, ich frag dich noch einmal, kann sein noch einmal und nie mehr.
Oh, no. 90% der Mitarbeiter in Unternehmen fühlen sich ihrem Arbeitgeber nicht verbunden.
59% der befragten 1200 Manager attestieren Deutschland gute oder sehr gute
Wettbewerbs. Jeder zehnte Mann hat den Geburtstag der Partnerin schon mehrmals
gute
vergessen.
Gute Bildung ist Frauen wichtiger
als Sex. Jeder zweite Deutsche ist der Meinung, dass sein Bundestagsabgeordneter.
Jeder Bundesbürger hört im Schnitt pro Tag 167 Minuten Radio.
A und O ist Statistik.
1824, Nordosten der USA, Harrisburg. Knapp 3000 Einwohner hat die junge Hauptstadt des Bundesstaates Pennsylvania. Vor gerade mal 4 Jahrzehnten wurde sie an den Ufern des Susquehanna River gegründet. Hier erscheint heute vor 185 Jahren die erste politische Meinungsumfrage. Wer wird der nächste US-Präsident, wurde knapp ein halbes Jahr vor der Wahl gefragt. Und die Antwort ist eindeutig. Andrew Jackson liegt mit 70% vorn. Weit abgeschlagen die drei Mitbewerber. So hat es die Probeabstimmung ergeben und so wird es auch veröffentlicht.
Ohne Benachteiligung der Kandidaten, ohne Bearbeitung der Ergebnisse,
schreibt die Lokalzeitung The Harrisburg Pennsylvanian stolz. Was wohl meinen soll, ein ungeschöntes und uninterpretiertes Ergebnis nur auf Basis der Zahlen.
Auch andere Zeitschriften sind fasziniert. Regelmäßig veranstalten sie Schein- und Probewahlen. Selbst Hotels bitten Übernachtungsgäste, ihren bevorzugten Präsidentschaftskandidaten zu benennen.
Die Wahlen gewinnt Jackson mit einem Vorsprung von fast 77.000 Wählerstimmen. The Harrisburg, Pennsylvania, scheint also richtig gelegen zu haben. Aber mehr Wahlstimmen heißt in den USA nicht auch mehr Wahlmänner. Kein Kandidat hat 1824 die absolute Mehrheit. Das Repräsentantenhaus wählt John Adams zum Staatsoberhaupt und die erste politische Meinungsumfrage geht als Flop in die Geschichte ein.
Zu Recht, nicht weil sie im Endergebnis falsch lag. Das war Zufall, aber alles andere auch. Da hätte man gleich ein Orakel befragen oder im Kaffeesatz lesen können. Die Wahlforschung der Frühzeit, unwissenschaftlich, unausgewogen, mit einem zu kleinen Kreis der Befragten und vor allem nicht repräsentativ.
Zufallsstichproben.
Repräsentative Stichprobe.
Inferenzstatistik.
Signifikanzniveau.
Grundgesamtheit.
Wahrscheinlichkeitstheorie.
Gesetz der großen Zahl.
Stichprobengröße.
Stichprobenplan.
Stichprobentechnik.
Störfaktoren.
A und O ist Statistik.
Reinhard Schlinkert, einer der Gründer von Infratest DIMAP. Wahlforschung der Jetztzeit. Repräsentativ ist eine Umfrage, wenn die Befragten so ausgewählt werden, dass sie die gesamte Bevölkerung wiedergeben. Eine Rechenaufgabe, die mit Zufall und Stichproben arbeitet.
Dafür muss man einmal Mathematik verstehen oder auch Spaß dran haben, aus ganz, ganz vielen Zahleninformationen die richtigen Informationen rauszufinden.
Ja oder nein?
Ja, ja.
Nö, eigentlich nicht.
Keine Ahnung.
Mm.
Nein?
Nee, ich glaube nicht.
60% ja.
Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Umfragen? Das war eine tolle Sache. Das hatte ich ja in Amerika kennengelernt. Man fragt 2000 Menschen und weiß, was die ganze Bevölkerung denkt.
Elisabeth Nölle-Neumann, die Pionierin der Umfragen in Deutschland. Sie gründet nach dem Krieg das Institut für Demoskopie Allensbach, eine Gesellschaft zum Studium der öffentlichen Meinung. Das erste deutsche Meinungsforschungsinstitut, das wissen will, was wir alles so denken, meinen und fühlen. Die Idee dazu hatte sie aus Amerika mitgebracht, wo sie in den 1930er Jahren studierte.
Dort las ich die zweimal in der Woche erscheinenden Gallup-Umfragen. Da war immer ein kleines Foto dabei und dann seine Ergebnisse, die Fragen und die Ergebnisse.
Fragen, die vernünftig klangen und Ergebnisse, die nicht mehr nach Orakel und Hellseherei rochen, sondern auf einer wissenschaftlichen Grundlage fußten, die George Gallup entwickelt hatte. Eben jenem Stichprobenverfahren, mit dem sich ein Querschnitt der Bevölkerung ermitteln lässt. Volkes Stimme.
Die ersten Fragen, die wir stellten, drehten sich darum, wie viel Geld mein Land für die Streitkräfte ausgeben sollte. Wir haben auch Umfragen zu wirtschaftlichen und sozialen Problemen vorgenommen. Das lief schon an während der Wirtschaftskrise von 1929 bis 1939. Eines der großen Probleme war, was man für die Arbeitslosen tun könne, ob man ihnen direkt Geld geben solle oder Arbeit. Die Leute wollten Arbeit, kein Geld. Selbst die Arbeitslosen wollten kein Geld. Sie wollten für Geld arbeiten.
Der Anfang des Allensbacher Instituts waren 6 Jugendumfragen. Eine Frage hieß: Glauben Sie, dass es in 5 Jahren wieder Schuhe und Kleider zu kaufen gibt? Und die große Mehrheit sagte: Nein, das glaube ich nicht. Und dann gab es noch eine Frage, ob je wieder Deutschland zusammenwachsen würde. Und er sagte auch, die große Mehrheit, das glaube ich nicht, das kommt nie wieder.
Seit 1947 wird die Bevölkerung unseres Landes wissenschaftlich befragt und ausgeleuchtet. Nicht nur von Allensbach. Allein im Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. sind 66 Institute zusammengeschlossen. Mehr als doppelt so viele tummeln sich heute auf dem Gebiet der Markt- und Meinungsforschung. Geschätzter Umsatz rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Tendenz steigend.
Den Röntgenaugen dieser Firma verdanken wir es, dass wir ziemlich gut über Sie, meine Damen und Herren, Bescheid wissen. Dass uns also geläufig ist, wann Sie aufstehen, wann Sie zu Bett gehen, ob und wie lange Sie der Mittagsruhe pflegen. Aber wir kennen natürlich auch Ihre Programmwünsche, wenigstens in großen Zügen. Danach sind Ihnen reine Nachrichtensendungen am wichtigsten im Programm. Von 100 Befragten antworteten jedenfalls immer etwa 80% so. Aber kaum weniger begehrt ist bei Ihnen der Wetterbericht.
Also diese ungeheuer raffiniert ausgeklügelten Methoden mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der soziologischen Vermutung und die dann austariert werden muss mit mathematischen Gesetzen, das alles haben die Amerikaner früh erfunden, auch um den amerikanischen Markt überhaupt erschließbar zu machen. Es kommt ja aus der Wirtschaft zunächst die Frage, du musst wissen, was wollen deine Kunden?
Christoph Stölzel, Historiker, ehemaliger Vizepräsident des Berliner Abgeordnetenhauses, weist auf die Wurzel der Meinungsforschung hin. Marktanalyse, wissen, was der Kunde will und was man ihm verkaufen kann. Und was ist der Wähler anderes als ein Kunde? Schon Gallup sah das so.
Ehrlich gesagt habe ich schon als Kind gern zugeguckt, wenn diese Türmchen im Fernsehen gewachsen sind.
Jörg Schönenborn, Chefredakteur des WDR-Fernsehens, Wahlmoderator der ARD, allmonatlicher Verkünder des Deutschlandtrends.
Wir merken, dass die Quoten fast immer hochgehen, wenn wir in den Tagesthemen zum Beispiel Ergebnisse aus dem Deutschlandtrend berichten. Also das Interesse ist spürbar und messbar. Und ich persönlich erlebe auch, dass mich, wann immer ich auf der Straße bin, Menschen mit großem Vertrauen fragen, wie geht denn die Wahl aus, und glauben, dass ich da sehr viel mehr wüsste, als ich im Fernsehen sage. Also das Zutrauen kann so gering nicht sein.
Jörg Schönenborns persönliche Erfahrungen decken sich mit denen der Meinungsforscher. 77%, so hat Infratest DIMAP ermittelt, halten die Befunde von Umfragen im Großen und Ganzen für vertrauenswürdig. Und 89% glauben sich so ein Bild machen zu können, wie die Bevölkerung zu verschiedenen Themen steht.
In einer Zeit, wo Politik immer weniger ideologisch ist, ist die Meinungsforschung natürlich ein ganz wichtiges Instrument zur Festlegung von Positionen. Ich behaupte nicht, dass das alle Politiker so machen, aber natürlich prüfen Parteien ihre inhaltlichen Positionierungen vorher durch Umfragen ab. Und einer der großen Auftraggeber von Meinungsforschung in Deutschland sind die Parteien.
Dabei sagt doch jeder, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen. Aber vielleicht machen sie ja doch, was sie glauben, was wir wollen.
Was sie wiederum zu wissen glauben, weil es ihnen die Meinungsforschung durch Fragen und Zahlen weismacht.
Oder sagen sie nur, dass sie machen werden, was sie glauben, was wir wollen. Man weiß es nicht.
Ich glaube, bei Meinungsumfragen, mindestens in der Politik, gibt es den Effekt, diejenigen, die am lautesten drüber schimpfen, sind zugleich die, die sich drauf stürzen und sie als Erste lesen bis ganz hinten. Das ist jedenfalls das, was ich so im Kontakt mit Politikern erlebe. Diejenigen, die sagen, die Zahl interessiert mich nicht, haben sie garantiert als Erste aus dem Computer geholt.
Na klar. Aber wissen Sie, mit Meinungsumfragen ist das wie mit Unfällen auf der Straße. Sie wollen nicht hinsehen und sie gucken automatisch doch hin.
Ich lese das schon und nehme das zur Kenntnis, aber ich habe immer eine gesunde Skepsis, vor allem weil dann, wenn die Meinungsumfragen gut sind, denn nur diese Skepsis erlaubt mir, sie auch skeptisch zu betrachten, wenn sie schlecht sind. Die Meinungsumfragen wirken übrigens immer mehr auf die Nerven der Politiker, als dass sie auf die Menschen selber wirken.
Behaupten Politiker gerne, aber es gibt Gegenstimmen. Der Philosoph Peter Sloterdijk forderte nach der letzten Bundestagswahl ein Gesetz zur Eindämmung der Meinungsforschung. Sie stelle eine unlegitimierte Meinungsdiktatur dar. Und auch Antje Vollmer hält die Demoskopie für einen Machtfaktor, wie den Spiegel oder die Bild-Zeitung. Auch Jörg Schönborn plädiert für Vorsicht.
Es gibt keine Objektivität im Journalismus und es gibt auch keine Objektivität in Meinungsumfragen. In der Auswahl des Themas, in der Formulierung der Frage, in der Begrifflichkeit, in allem liegt ein Stück Subjektivität. Und insofern kommt darauf an, was man von der Umfrage erwartet. Ich sehe Umfragen im politischen, gesellschaftlichen Bereich als ein journalistisches Instrument. Das ermöglicht mir, eine Stimmung nach von mir vorgegebenen Kriterien zu messen. Das Verfahren der Durchführung ist absolut handwerklich sauber, aber danach kommt dann wieder die Interpretation, die ist wieder journalistisch subjektiv.
Wird immer überall zu viel manipuliert. Die Presse und Fernsehen, das ist, die bilden die Meinung. Ne? Die Presse gibt zu viel vor, was man zu denken hat. So finde ich.
Gut, was ist eine Statistik, wenn sie nicht selber gefälscht wurde oder so?
Sagt auch das Volk auf der Straße. Nicht repräsentativ befragt und selbst die Antworten sind selektiert, passend für diesen Beitrag zusammengeschnitten. Wir hätten auch noch Folgendes zu bieten.
Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Nein?
Nee.
Ja, ja.
Meinungsumfragen könnt auch immer was anderes heraus.
Ja, ist richtig. Weil ich kann auch die andere Meinung hören und dann selber auch denken, was ich denke, was die anderen denken.
Mit Meinungsumfragen kann man es also halten wie ein Dachdecker. Oder doch gleich wie der ehemalige WDR-Hörfunkdirektor Fritz Brühl. Der bekannte sich bereits 1969 zu Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit und bedingt auch zu Meinungsumfragen.
Infratestziffern sind gut und schön. Sie sind aber für uns nur ein Straßenatlas, der sowohl breite Autobahnen wie Bundesstraßen, wie Landstraßen und auch Feldwege anzeigt. Fahren und steuern müssen wir selbst. Die Massen sind gern auf Autobahnen unterwegs. Aber auch der reizvollen Feldwege, auf denen Minderheiten sich ergehen, wird immer ausreichend und mit besonderer Sorgfalt zu gedenken sein.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an die erste Meinungsumfrage in den USA, deren Ergebnisse am 24. Juli 1824 veröffentlicht wurden. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen zur Überquerung des Ärmelkanals.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.